Wir wollen heute miteinander das allerletzte Mal den zweiten Petrusbrief aufschlagen. Heute ist Pfingsten. Eigentlich ist das immer eine gute Gelegenheit, auch über das Werk des Heiligen Geistes zu sprechen. Und vielleicht werde ich mir auch dafür Zeit nehmen, wenn wir in der kommenden Woche und darauffolgend nun ja den zweiten Petrusbrief beendet habe, dass ich also über das Werk des Heiligen Geistes etwas auch dann auch sprechen werde und vielleicht eine kleine Reihe beginnen werde. Ich weiß es noch nicht genau, aber der Herr hat es mir so ein bisschen aufs Herz gelegt und jetzt warten wir einfach ab, wie er das auch weiterführt. Heute sind wir auf jeden Fall noch einmal im zweiten Petrusbrief und wir lesen den letzten Satz, wenn man das Amen jetzt nicht als einzelner Satz bewertet, den letzten Satz, den der Petrus da aufgeschrieben hat, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Der letzte Satz, ihm, dem Herrn Jesus Christus, ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Die King James übersetzt etwas leichter, verständlicher, für immer, was sicherlich gar nicht so verkehrt ist, wenn man es auch so in diesem Sinne versteht. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch für immer. Amen. Ich möchte am Anfang ganz kurz noch mit uns gemeinsam beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für diese wunderbare Erfindung des Hauses Gottes. Wir danken dir besonders aus dem einen Grunde, weil wir hier in besonderer Weise auch von dir hören dürfen, von dir lernen dürfen. Nicht, dass wir zu Hause nicht auch unsere Bibel aufschlagen und lesen könnten. Und das dürfen wir und das schenkst du auch. Aber du hast dein Haus schon immer in der ganzen Bibel, Alte und Neue Testament, erwählt als ein Ort, wo dein Wort auch unterwiesen wird, wo deine Kinder in deine Gegenwart in besonderer Weise geführt werden, wo du dich offenbaren möchtest. Und wir danken dir dafür, dass du das auch heute Morgen möchtest. Wir danken dir dafür, unser himmlischer Vater, dass du es in deinem Sohn tust, du offenbarst dich und du tust dies durch deinen Geist. Ach, wir preisen dich, dreieiniger Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist. Wir kommen heute Morgen zu einem Stück, zu einer Sache, die das Allerwichtigste ist, die von dem spricht, worauf es ankommt, auf der ganzen Erde, im ganzen Universum. Es ist so eine große Sache, dass wir sie ganz schwer nur überschauen können. Es ist so eine tiefe Sache, dass wir nur ganz schwer den Grund wahrnehmen können dieser Sache, den Boden sehen können. Aber Herr, du kannst uns heute Morgen einzelne Dinge aufs Herz legen, dass wir auf unserem Weg und in unserer Verantwortung dich zu Ehre wachsen können. Wir legen es dir hin, wir legen uns deine Hände in all unserer Schwachheit, arm und blind und bloß. Wir vermögen nichts von uns aus. Ich vermag nicht zu reden und meine Geschwister vermögen nicht zu hören. Und jeder Einzelne, der hier sitzt und dich noch gar nicht kennt, er vermag gar nichts, um überhaupt etwas zu verstehen. So wollen wir es dir anbefehlen, Herr, dass du hörende Ohren gibst, offene Herzen, aber auch einen Mund, der in der Lage ist zu reden, dass du verherrlicht wirst. Danke, Herr Jesus Christus, dass du selber lebst in deiner Gemeinde. So legen wir dir nun, unser himmlischer Vater, all diese Anliegen hin im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Worauf kommt es an im Christenleben? Worauf kommt es an in der Gemeinde? Was ist das Ziel? Was ist die Ausrichtung? Diese Fragen sind Fragen, die sich die Gemeinde und jeder einzelne Christ immer wieder gestellt haben. Die Antworten sind nicht immer gleich. Wir merken es, wenn wir so die Jahrhunderte der Kirchengeschichte durchwandern und auch die Bibel uns im Alten und Neuen Testament anschauen, da ist es ganz unterschiedlich. Es gibt Zeiten, wo die Gemeinde in ganz besonderer Weise, das war schon im Alten Testament auch so, den Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat. Er soll sich freuen. Er soll auch zufrieden sein. Er soll mit all seinen Wünschen zufriedengestellt werden. Das führte dann so weit, davon lesen wir in den Propheten, dass eben auch manche Propheten Friede ausgerufen haben, während gar kein Friede da war. Nur damit sie die Anliegen der Menschen befriedigten. Der Druck ist heute noch da für jeden, der das Wort Gottes verkündigt. Und heute noch viel mehr wollen die Menschen in der Gemeinde, dass ihre Wünsche, ihre Anliegen selbst auch ernst genommen werden. Das ist ja nichts Verwerfliches. Wenn denn die Gemeinde geistlich gesonnen ist, weil dann ihr Anliegen, ihr einziges Anliegen ist, Gott zu verherrlichen. Nun stellen wir aber fest, dass heute eben diese geistliche Reife in viele, viele Gemeinden und in viele Herzen von Kindern Gottes nicht mehr so da ist. Und dann passiert das, was wir feststellen können, Land auf, Land ab, auf der ganzen Erde. Man klatscht sich gegenseitig zu. Man lobt sich gegenseitig. Es wird ein Beitrag gebracht, es wird eine Rede gehalten, es wird ein Lied gesungen, ein Chor tritt auf, egal was. Und auf einmal, was macht man damit? Man gibt demjenigen die Ehre, der da auch etwas tut. Ist das verkehrt? Hat nicht der Herr Jesus auch gelobt? Ein Israelit, in dem kein Falsch ist? Ja, natürlich. Er hat auch gelobt. Das ist gar nicht die Frage, dass wir uns nicht gegenseitig auch loben sollen oder auch gegenseitig Anerkennung schenken sollen, wo es recht ist und uns gegenseitig ermutigen sollen. Aber die Gemeinde ist das Haus, nicht das Menschen. Es ist nicht mein Haus, dass ich jetzt sagen könnte, ach ja, hier bin ich zu Hause, hier kann ich sein, wie ich immer auch bin, hier muss ich auch gar nichts Besonderes tun, hier kann ich herkommen, völlig unvorbereitet, zu Hause wie im Wohnzimmer kann ich mich hinsetzen und es mir gemütlich machen. Die Vorstellung haben viele Christen auch von der Gemeinde. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Und in der Gemeinde geht es um Gott zuallererst und um seine Ehre. Und so ist auch jeder Beitrag, der in der Gemeinde selbst in irgendeiner Weise zur Äußerung kommt. 1. Petrus 4, Vers 11, so können wir es mal miteinander aufschlagen. Nur aus dem einen Grund da, dass Gott verherrlicht wird. 1. Petrus, Brief, Kapitel 4, Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird. Jetzt will ich es mal so formulieren. Mich bewegt es schon auch immer wieder, diese ganze Dinge, die man wahrnimmt in den Gemeinden und wo man auch mitbekommt, was alles auch sich entwickelt. Was kann man denn dann machen, wenn man also nicht klatschen soll? Man kann zum Beispiel eine Gebetsgemeinschaft machen, wo man den Herrn lobt und sagt, Herr, wir danken dir, dass du so schöne Gabe geschenkt hast, uns als deinen Kindern gegeben hast. Also man kann sich dann hinsetzen und kann sagen, jetzt wollen wir den Herrn preisen, jetzt wollen wir ihm danken. Wenn jemand redet, wenn jemand dient, dann soll es aus der Kraft, die Gott darreicht, geschehe, damit in allem Gott verherrlicht wird. Wenn etwas recht in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes geschieht, dann geschieht es immer durch die Kraft Gottes. Und von daher hat Gott auch immer das Recht dazu, die Ehre dafür zu bekommen. Also, man könnte jetzt sagen, eine Gemeinde, die reif ist und erwachsen ist, die wird immer einen Wunsch haben, wie können wir Gott noch mehr ehren in unserem Gottesdienst? Wie können wir ihn und sein Wort noch mehr in die Mitte stellen? Während die weltliche Gemeinde darauf sinnt, den Menschen noch mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Angefangen von denen, die da hineinkommen, dass es sie ihnen gut geht, dass sie sich wohlfühlen, bis hin zu den Beiträgen, die dann eben auch in der Gemeinde selbst wahrzunehmen sind. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Ich möchte euch am Anfang von dieser Predigt zu zwei Stellen hinführen, die uns erklären, was Gott absolut missfällt, wie man ihm die Ehre raubt. Wenn wir uns dieses Thema oder auch diesen Text näher anschauen, ihm sei die Ehre, so sagt es der Petrus am Ende von diesem zweiten Petrusbrief, ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch immer. Dann müssen wir ja zuallererst einmal die Frage stellen, oder können wir uns die Frage stellen, was raubt Gott denn die Ehre? Ich will nur diese zwei Verse mit uns da aufschlagen. Man kann sehr viel von der Bibel her da auch angucken, aber zwei Verse wollen wir uns näher anschauen. Der eine ist im Jesaja Kapitel 29 und dort der 13. Vers, Jesaja 29, Vers 13. Da spricht der Herr mit seinem Volk und er sagt Folgendes. Weiter spricht der Herr. Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, ja, ist das jetzt verkehrt? Das ist doch richtig. Aber jetzt kommt's, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir nur angelerntes Menschengebot ist. Fast jeder einzelne Christ weiß irgendwie schon auch, dass es richtig ist, Gott zu ehren. Ja, das wird ihm dann auch erklärt in der Bibel, wenn er sie liest, in der Gemeinde. Aber wie schwierig ist es doch, ihn von ganzem Herzen auch zu ehren. Alle, die zu Hause vor dem Essen dann auch sich hinsetzen, die Hände falten und beten, und die Gebete sprechen, oft sind es dann die Hausväter. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen. Wie schwer ist es, jeden Tag aus ganzem Herzen dem Herrn für Essen und Trinken zu danken. Und wie leicht ist es, etwas zu sagen, was man kennt und auswendig weiß. Und der Kopf ist vielleicht schon ganz woanders. Wie hat wohl der Herr Jesus, als er die viele Menschen gespeist hat, in dem ganzen Trubel gedankt? Denn das hat er ja auch gemacht. Angestrengt, Stress, müde, angefochten, angegriffen. Und jetzt dankt er. Er dankt für das, was Gott gibt, was der Vater ihnen schenkt, und bittet um den Segen des Vaters für die Speise. Das ist überaus demütigend, wenn man sich das mal näher persönlich anguckt. Jeder Einzelne seine eigenen Gebete anguckt, wo er Gott dankt und wo er ihn lobt. Vielleicht macht er es so, dass er am Ende des Tages auch Gott dankt für seine Hilfe und für sein Durchtragen. Dann ist der Tag vorüber und ihr seid auch müde und ihr freut euch darauf, dass ihr jetzt auch schlafen könnt. Und dann mit Herzen ihn zu loben und zu preisen. Manchmal geht es mir so, da habe ich den Eindruck, nicht, dass ich gegen auswendig gelernte Gebete etwas habe, aber ich habe den Eindruck, dass wir uns in das auswendig Gelernte gerne flüchten, wenn wir jetzt nicht so viel auf dem Herzen liegen haben. Und wenn wir aber viel auf dem Herzen liegen haben oder das Herz erfüllt ist, kommen die Worte einfach so, wie sie da sind. Ohne Form. Nicht, dass sie jetzt keinen Sinn ergeben würde. Aber es ist einfach ein Gespräch, ein ganz normales Gespräch, wo ein Kind Gottes dann seinem Herrn dankt und wo es ihn lobt und ihn preist. Und wo also man nicht sagen kann, ja, das ist jetzt, wie wir es immer sagen. So sagen wir es immer. Sondern es ist etwas, was Worte hat, wo vielleicht noch nie so gesagt worden sind. Also ich merke das ganz oft, wenn der Herr Jesus mein Herz bewegt, dann finde ich auf einmal Worte, die ich vorher noch nicht so habe gefunden oder wo ich noch nicht so gesagt habe. Ein bewegtes Herz in unserem Lobpreis. Wenn wir unsere stille Zeit nehmen, das Lesen des Wortes Gottes und damit verbunden dann auch nachher die Antwort quasi im Gebet, das ist vielleicht nur ein Teil, weil wir ja auch Fürbitte und dann etwa Anliegen haben, aber jetzt quasi die Antwort auf das, was wir gelesen haben. Wie viel Herz haben wir mit dabei? Es ist nicht die Kritik des Herrn, dass also die aus dem Volk Israel ihn nicht loben, sondern sie loben ihn schon mit ihren Lippen, ehren sie ihn. Aber die Kritik ist, dass das Herz, und jetzt wird eben erklärt, nicht nur entfernt ist, sondern sich eben entfernt von ihm hält, quasi, es ist weit weg, woanders. Wenn wir alles zu Ehre Gottes tun wollen, so wie der Petrus im 2. Petrusbrief es uns eben erklärt, ihm sei die Ehre, dann müssen wir in ganz besonderer Weise Acht haben auf unsere Herzen. Vielleicht ist es manchmal so, dass man, bevor man auch die Bibel aufschlägt oder ins Gebet geht oder die Gemeinde besucht oder auch einen Dienst tut, erst einmal sich Zeit nehmen muss, sein Herz vorzubereiten. Könnte das nicht auch ein Schluss sein aus dem Vers hier, Jesaja 29, Vers 13, eure Lippen sind so schnell. Eure Zunge ist so schnell. Wir wissen ja, was wir sagen können. Herr, ich danke dir. Ach, was bist du für ein großer Erlöser. Wir wissen doch die Worte, wir kennen sie doch. Also wir können sie sagen. Aber jetzt das Herz vorzubereiten und zu sagen, Herr, bewege mein Herz. Bewege meine Sinne, bewege meinen Verstand, bewege alles in mir. Bewege mich. Wäre das nicht eine gute Schlussfolgerung aus dem, was der Herr hier in Jesaja 29, Vers 13 auch seinem Volk erklärt? Dieses Volk, sie nahen mir und sie ehren mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist doch fern von mir. Keine Gottesfurcht, wie es danach noch weiter heißt. Könnt ihr euch das vornehmen? Kann ich mir das vornehmen? Ich möchte mein Herz in Gottes Hand legen und möchte mir Zeit nehmen, dass er es auch vorbereitet, dass er mich ganz neu meinem Herzen auch bewegt. Ich möchte nicht zufrieden sein damit, dass meine Liebe Gott ehre und mein Herz aber nicht beteiligt ist. So, jetzt ist dann bald die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Für alle, die gerne Fußball mögen, jetzt ist Hochsaison draußen im Garten. Für alle, die im Garten gerne arbeiten oder draußen im Garten auch ihre Freude haben. Jetzt könnte ich weiter und fortmachen und andere auch Szenarien aufstellen, woran man sich überall noch freuen kann und das Herz mit dabei ist. Eines ist ganz klar. Wenn mein Herz erfüllt ist von einer Sache, dann ist es für mich eine große Freude, bei dieser Sache zu sein. Ich freue mich jetzt auf die Weltmeisterschaft. Also nur das mal als Beispiel. Ich habe große Freude noch am Fußball. Freue mich auf die Spiele. Das ist etwas, was mir Spaß macht. Wenngleich ich den Zinnober und Zirkus drumherum nicht so leiden kann. Aber ich freue mich drauf. Freue ich mich auch genauso darauf, ihn zu loben? Ist es für mich eine Hochzeit, also jetzt nicht im Sinne des Wortes, wie man es gebraucht, im Allgemeinen, wenn zwei Menschen heiraten, sondern im Sinne des Wortes an und für sich eine hohe Zeit, wenn ich also Gott danke. Das ist für mich etwas Besonderes. Das ist für mich etwas Herausragendes. Das ist für mich etwas sehr Feierliches, etwas sehr Wichtiges, Entscheidendes. Etwas, wo ich mich auch vorbereite, wie eben auch die Hochzeiter sich vorbereiten. Johannes und Jenny, die jetzt geheiratet haben, sie haben sich vorbereitet. Hochzeit. Unsere Herzen, sie vorzubereiten. Wenn wir zusammenkommen. Jetzt, heute Morgen, unter der Woche. Dann sind wir aus dem einen Grund da, um Gott die Ehre zu geben. Wir tun es immer in einer gewissen Weise, gut oder weniger gut. Das wird uns der Herr dann auch mal erklären, inwieweit wir da auch Frucht bringen durfte für ihn und ihn auch ehren konnte. Also das ist etwas, wo wir auch uns Gedanken machen dürfen. Wo dann auch, wenn das Herz dabei ist, man sagt, Herr Jesus, ach, das ist jetzt für mich nicht ausreichend, dass ich jetzt hierher fahre und ich bin schon ganz dankbar, dass ich überhaupt ankomme. Das ist ja schon gut dann, sondern Herr Jesus, jetzt geht es mir darum, dich zu ehren im Gottesdienst. Wie kann die Gemeinde es machen, dass sie nun auch den Herrn Jesus Christus sieht, wie er sie anleiten will und führen will durch sein Wort und dementsprechend auch hört und mit dabei ist. Und derjenige, der vorne steht, wie kann er es machen, indem dass er nicht dem Herrn Jesus Christus im Wege steht. Nicht selber sich produziert, sondern im Grunde genommen den Herrn Jesus Christus in die Mitte stellt. Das Wort Gottes selbst in die Mitte stellt. Es geht nicht um uns, es geht nicht um irgendwelche Besonderheiten, die wir haben. Wir haben nichts Besonderes. Wir sind keine besonderen Menschen. Wir sind Sünder wie alle anderen auch. Es geht um ihn, es geht um den lebendigen Gott. Nun, noch eine andere Stelle aus dem Malachi Kapitel 1, die uns helfen soll zu verstehen, was Gott nun die Ehre raubt. Also aus dem Malachi Kapitel 1, die Verse 6 bis 8. Da befinden wir uns in einer Zeit, so circa 5. Jahrhundert halt vor Christus. 435 steht hier bei mir in der Bibel, ist das Buch verfasst wurde. Nun haben wir hier Zeit vor uns, in dem das Volk Gottes also immer mehr und mehr sich von dem lebendigen Gott abgewendet hat. Und der Malachi als ein Bote des Herrn ruft nun im Namen Gottes das Volk auf und schreibt diesen Brief nieder. Und da sagt er Folgendes unter der Leitung des Heiligen Geistes, Malachi 1, die Verse 6 bis 8. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Manchmal kann man sich diese Frage stellen, in allem, wo nun auch Gemeinde sich versammelt auf der ganzen Erde, dass der Herr so auch hineinblickt in seine Gemeinde. Der Vater wie der Sohn, wie der Heilige Geist. Und diese Frage stellt, wo ist meine Ehre? Wo ist meine Ehre? Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Das ist etwas, was wir heute auch noch in der Familie genauso sagen. Der Sohn, die Tochter soll den Vater, aber auch die Mutter ehren. Ganz normal und ganz richtig. Aber hier stellt unser himmlischer Vater uns diese Frage: Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Das hört sich fremd an für unsere Zeit. Ich gehe doch nicht in die Gemeinde, um mich zu fürchten. Also, ich möchte doch nicht in die Gemeinde, um jetzt ganz klein dann und hilflos und armselig da mich zu fühlen und zerbrochen und zerschlagen. Das ist doch nicht mein Anliegen. Aber ist das nicht eine Frucht Gottes im Leben eines jedes Kindes Gottes, die Ehrfurcht vor Gott? Ich habe es immer wieder gesagt, hier haben wir gegenüber der Kirche überaus nachgelassen. Die Freikirche, was in der Kirche früher als etwas Selbstverständliches angesehen wurde, ist zum Beispiel, gab es dort keine Toilette. Wo gibt es in der Kirche eine Toilette? Ja, da geht man vorher auf die Toilette und wenn man dann in die Kirche kommt, es sei denn, man hat nicht, also es gibt da Menschen, die Probleme damit haben, das ist dann wieder was ganz anderes, aber vorher geht man dann auf die Toilette. Und wenn man in die Kirche hineingeht, es ist Ruhe, es ist eine Ausrichtung hin auf Gott. Wo in der Kirche hätte man sich vor 100 Jahren vorstellen können, dass jemand vor die Gemeinde tritt und dann jeden einzelnen tausendmal begrüßt und ihm dankt dafür, dass er da ist. Und ich danke, dass der da ist und ich danke, dass der da ist und ich danke. Ja, wäre das denn Nee, es war einfach ein ganz anderes Verständnis vorhanden. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Alles ist auf ihn hin auch ausgerichtet. Wo ist die Furcht vor mir? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Es sind die Priester, die Verantwortliche, die an allererster Stelle auch den Kurs angeben und immer wieder dann auch die Prägung herstellen in der Gemeinde. Und sind wir, das betonen wir ja auch sehr oft alle miteinander, das allgemeine Priestertum im Neuen Testament, vollkommen richtig. Also gilt es für jeden. Gilt es für jeden Einzelnen. Nun kommt die Frage, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Und das möchte ich jetzt auch ganz kurz hier mal festhalten. Das Volk versteht es nicht, will es nicht verstehen. Das Volk hat gar nicht den Eindruck, dass etwas verkehrt läuft. Will es nicht wahrhaben, dass etwas verkehrt läuft. Weigert sich das auch wirklich einzugestehen. Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit zeigt das Volk an, dass sie selbst ganz andere Gedanken haben. Dass für sie im Grunde die Sache anders aussieht, dass sie quasi sagen, Herr, du tust ja gar nichts mehr. Also, schau, wir kommen. Wir loben dich. Schau, wir sind doch da. Wir dienen dir. Aber du tust ja gar nichts mehr. Du bist weg, du bist weit weg. Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Und dann die Antwort vom Herrn damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Ja, das ist eigentlich nicht so wichtig. Also, da blickt jemand auf die Gemeinde, da blickt jemand auf das Haus Gottes und sagt, das ist nicht so wichtig. Also wenn ich jetzt so mir überlege, da ist mein eigenes Haus, da ist das Haus Gottes. Jetzt, natürlich, mein eigenes Haus ist wichtiger. Haggai wird es dann einmal genauso erwähnt. Ihr wundert euch, sagt dort der Haggai, unter der Leitung des Heiligen Geistes, dass eure Arbeit, euer Werk nicht gedeiht, das Haus Gottes verkommt. Und eure Häuser, sie sind da. Ihr kümmert euch um eure Häuser und das Haus Gottes wird verachtet. Natürlich kann ich jetzt sagen, also das ist das gottlose Israel und wir sind eine freie, reformierte Gemeinde in Neustein. Oh, wir haben das Westminster-Glaubensbekenntnis. Wir sind also ganz anders. Sind wir wirklich anders? Sind wir wirklich anders? Was für eine Achtung haben wir vor dem Haus Gottes? Und da möchte ich jetzt mal wirklich das so sagen, nicht von mir. Darum geht es nicht. Es geht da gar nicht um mich. Ich bin gar nicht wichtig im Grunde in dieser Gemeinde. Ich bin weder das Haupt, noch bin ich das Fundament. Aber die Achtung vor dem Herrn, der eben das Haupt und das Fundament ist, wenn ihr zur Gemeinde kommt, kommt ihr immer zum Herrn Jesus Christus. Und wie ihr euch verhaltet in der Gemeinde, ist immer etwas, wo ihr zum Ausdruck bringt, so verhalte ich mich gegenüber dem Herrn Jesus Christus. Da kann ich zu spät kommen, da kann ich mich, also wie auch immer, verhalten und aufführen. Das ist ja nicht etwas, was gegen mich zuallererst geht, sondern was gegenüber dem Herrn ist. Das Opfer, darum geht es im Altar. Wie verhalte ich mich gegenüber dem, was der Herr Jesus Christus für mich getan hat am Kreuz auf Golgatha? Was Mitte und Zentrum der Gemeinde ist, das Evangelium, die Verkündigung des Herrn Jesus Christus und seines Werkes. Wie verhalte ich mich darüber oder da gegenüber? Ganz viele verhalten sich so, ich kenne die Geschichte schon. Ja, das ist, ich habe es euch bei dem Adoniram Tschatzen in der Biografie erzählt, als er in die USA nach viele Jahre aus dem Missionsfeld zurückkam und in eine Gemeinde eingeladen wurde, hat er das Evangelium verkündigt. Er hat eigentlich fast gar nicht von seiner Arbeit gesprochen. Und sie haben mit ihm geschimpft und haben gesagt, wir wollen hören von den Abenteuern. Wir wollen dieses Aufregende. Und er antwortete ihnen, was gibt es Aufregenderes als die Geschichte des Herrn Jesus Christus, wie er für uns Mensch geworden ist und für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Was wollt ihr hören? Geschichte? Aufregende Geschichte? Ist das, was ihr gerne hören wollt? Oder kommt ihr, um den Herrn Jesus Christus zu ehren und damit den himmlischen Vater und damit das Werk des Heiligen Geistes und zu sagen, wir wollen das Wort, wir wollen das Wort, wir wollen das Wort hören. Wir wollen das Wort hören. Wir wollen wissen, was mit diesem Wort gemeint ist. Wir wollen es selber nachschlagen zu Hause. Wir wollen uns darüber Gedanken machen. Es geht uns um Gott, es geht uns um das Wort Gottes. Es geht uns um ihn. Es geht uns nicht um irgendwelche Geschichte. Damals war es so, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. So habe sie gedacht, so habe sie sich verhalten. Und dann Vers 8, und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses. Bringe es doch deinem Statthalter, wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Heerscharen.
Wisst ihr, ich möchte jetzt gar nicht mit denen da ganz besonders reden oder die Ansprecher, die dem Herrn sowieso auch schon dienen und auch ihre Zeit und ihre Kraft verwenden, um für ihn da zu sein. Die möchte ich jetzt in keiner Weise entmutigen. Darum geht es jetzt mir gar nicht. Aber wenn wir uns die Frage stellen, was raubt Gott die Ehre, dann ist es das, dass man den Dienst für den Herrn Jesus in einer Art und Weise behandelt, als wäre es, naja, das ist halt irgendwann einmal, wenn da nichts mehr kommt, kommt dieser Dienst noch. Wenn da noch ein bisschen Luft, ein bisschen Zeit ist, naja, dann können wir auch noch was für den Herrn Jesus machen. Aber ja, so, in dieser Art. Da ist es, ne, dieses blinde Tier. Opfer hat Bestimmungen. Sie sollte gewisse Grundlage haben, gesund sein. Denn jedes einzelne Opfer deutete auf das Opfer Jesu Christi hin. Vollkommen heilig. Und wenn jetzt nun jemand ein Opfer bringt, was eben blind ist, lahm oder krank, dann missachtet er das. Also mein Opfer, Herr. Und der Herr sagt, ja, schau dir mal dein Opfer an. Blind, lahm, krank. Unsere Opfer, unser Dienst. Was ist für uns der Dienst für den Herrn Jesus Christus?
Nun, wenn der Petrus recht hat, so wie er es aufgeschrieben hat im 2. Petrusbrief, ihm sei die Ehre, dann ist der Dienst für den Herrn Jesus alles. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal nur allein das, was wir in der Gemeinde tun, sondern da meine ich 24 Stunden jeden Tag. Das ist etwas, wodurch ich auch Gott ehre, dass ich sage, Herr Jesus, ich diene nicht hier mir und meiner Familie. Also darum geht es mir gar nicht zuallererst.
Das ist auch etwas, was mir auf dem Herzen liegt. Aber das ist jetzt nicht das, was zuallererst mir auf dem Herzen liegt, sondern ich diene dir in meiner Arbeit. Ich diene dir zu Hause, was auch immer ich mache. Und dadurch diene ich auch am allerbesten meiner Familie. Dadurch diene ich am allerbesten meiner Kinder. Dadurch bin ich am allerbesten auch ein Segen für meine Familie und darüber hinaus für die Menschen drumherum. Ist das etwas, was ihr auch so seht? Wisst ihr, das Schöne ist, wenn ich immer am Herrn Jesus diene und er immer an erster Stelle steht, ist es für mich auch etwas, wo mir viel leichter fällt dann in den Entscheidungen. Ja, jetzt ist hier ein Termin und da ist ein Termin. Das ist ja etwas, was in der Welt, auf dieser Erde, in der Gemeinde, unter den Kindern Gottes tausend, millionenfach vorkommt. Da ist ein Termin und da ist noch ein anderer Termin an der gleichen Stelle, am gleichen Platz, zur gleichen Zeit. Wenn ich jetzt sage, mein ganzes Herz gilt dem Herrn Jesus Christus, ihm zu dienen, am allerbesten zu dienen, mit der besten Kraft, mit der besten Gabe, die ich habe, mit allem, dann ist die Antwort immer ganz einfach. Ich gehe dahin, wo der Herr Jesus mich ruft. Dadurch ehre ich ihn, indem dass ich sage, Herr, du bist für mich der, um den alles geht. Und deswegen möchte ich auch da sein. Das ist für mich dann jede Entscheidung auch eine Ehrung des Herrn Jesus Christus, wo ich sage, ich gebe dir die Ehre. Das ist für mich zum Nachteil in dieser Welt. Das ist genau so. Heute ist es für den Christen zum Nachteil, Gott die Ehre zu geben in dieser Welt, weil diese Welt sagt, du musst mir die Ehre geben. Das sagt dein Beruf dir, dein Arbeitgeber dir, das sagt dir jeder Einzelne auf dieser Erde, der eine Verantwortung oder Macht hat über dich in irgendeiner Weise. Er sagt, da musst du sein. Mir musst du. Also gehorchen und dienen und deine Kraft, mir gehört sie. Und wenn jetzt jemand von sich aus sagt, alle meine Dienste, alle meine Kraft, alle meine Gabe möchte ich dem Herrn Jesus geben und ich möchte auch diesen Dienst als etwas Wichtiges ansehen. Kein blindes Tier, kein krankes Tier, kein lahmes Tier, sondern das Beste vom Beste. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, heißt es in der Psalme. Aber das ist etwas, wodurch ich ihn ehre. Bücher, das Krankenhaus singen. Meine Dienste, ich will das jetzt nicht mal immer nur auf die Gemeindearbeit beziehen, aber meine Dienste, wo ich für den Herrn Jesus tue, ich bete für Einzelne, ich habe in der Arbeit vielleicht Einzelne vor Augen, denen ich ein Zeugnis sein möchte. Und das jetzt mit Freude zu tun, Herr Jesus, jetzt darf ich heute wieder auch ein Zeugnis für dich sein. Ich will euch das nicht als etwas darstellen, was einfach ist. Und ich bekenne freimütig, dass ich ganz oft darin versage persönlich. Aber ich möchte es euch als etwas sagen, was der Herr Jesus uns aufs Herz legen will. Wo er sagen möchte, ich habe Anliegen für mein Haus. Ich habe Anliegen für deine Woche, ich habe Anliegen für deinen Tag. Es sind Dinge, wo ich dich gebrauchen möchte. Es sind Dinge, wo ich dich einsetzen möchte. Und nun frage ich dich, was willst du mir geben von deiner Zeit? Was willst du mir geben von deinem Herzen? Es ist nicht immer nur so, dass wir jetzt von der Zeit, von der Arbeit als solche her, das jetzt trennen müsste. Jetzt, das ist jetzt ein Dienst für den Herrn Jesus, da komme ich jetzt irgendwo in die Gemeinde, bin mit einem Büchertisch oder mache etwas anderes. Ne? Sondern das ist ja oft auch so, das Herz selber. In meinem Tun, jetzt nehmen wir mal das Beispiel einer Hausfrau, die wäscht, die bügelt, die kocht, die putzt, die sorgt für die Kinder. Und das ist etwas überaus Wichtiges, Schönes, Großartiges, Bedeutungsvolles, wenngleich die ganze Welt heute sagt, dass es gar keine Bedeutung hat.
Es ist etwas Gewaltiges, etwas Wunderbares, etwas Gottgegebenes. Aber jetzt das Herz kann da auch in einer Weise eine Rolle spielen, dass ich das für mich tue, für meine Kinder, für meine Familie. Das ist auch nicht verkehrt, natürlich tut man es auch in gewisser Weise für sich. Aber wenn das Herz dann ganz harmonisch ist und ganz eingestimmt ist auf den lebendigen, dreieinigen Gott, dann sagt das Herz, ich tue es für den Herrn Jesus. Das hilft auch ungemein. Hilft manchmal etwas besonders ordentlich, etwas besonders korrekt, manchmal besonders eifrig zu tun. Manchmal hilft es aber auch dabei, nicht zu sehr das als etwas anzusehen, worauf alles ankommt. Jeder Tisch muss gewiedert sein, jeder Boden muss glänzen, was weiß ich, jeder Rasen muss also wie ein englischer Rasen sein, sondern dass ich sage, nein, das ist ja gar nicht darauf, kommt es ja gar nicht so arg an, das ist nicht das Ziel. Versteht ihr? Das Gleichgewicht. Wenn das Herz bei dem Herrn Jesus Christus ist, ist mein ganzer Dienst, meine ganze Arbeit in einem Gleichgewicht, in einem guten Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht ist damals verloren gegangen. Und aus diesem Grund ist es auch so problematisch gewesen für Israel. Und sie haben Gott die Ehre dadurch geraubt. Na, ich merke, wir werden mit dem, was ich noch hier sagen wollte, gar nicht vollends fertig werden heute. Das ist aber nicht schlimm, dann wenden wir uns halt nochmal dem zu. Ich möchte am Schluss nur einen Vers noch hier mit uns gemeinsam durchnehmen. Wenn wir uns diese Frage stellen, ihm sei die Ehre jetzt und für immer. Was gilt es dann zu sagen, worum es geht? Das ist jetzt heute leider bloß so, dass ich das erwähnen konnte, was ihm die Ehre raubt. Aber gut, das muss vielleicht auch mal sein. Wir werden dann nächstes Mal uns da noch mehr damit beschäftigen, warum ihm die Ehre gebührt und wie man ihm die Ehre geben kann. Aber jetzt zum Schluss hier Psalm 115. Der letzte Vers, wir sind gleich am Ende angekommen. Bekannter Vers, erste Vers, Psalm 115. Ihm sei die Ehre, jetzt und für immer. Amen. So sagte Petrus im 2. Petrusbrief. Was heißt es, ihm die Ehre zu geben? Was raubt ihm die Ehre? Mir, das raubt ihm die Ehre. Es geht um mich, es geht um uns. Nichts kann so sehr das Leben eines Christen schwächen wie genau dies. Es geht um mich, Herr. Es geht um meine Ehre, Herr. Niemand kann dem Herrn Jesus dienen, dem es um seine Ehre geht. Ist unmöglich. Der Dienst für den Herrn Jesus Christus bringt uns immer wieder in Situationen, in Umstände, wo wir wie der Dreck behandelt werden, wie das Kehricht dieser Welt. Wo wir nicht gelobt, sondern gestraft werde. Lest die Apostelgeschichte, da könnt ihr es nachlesen. Wenn nun jemand seiner eigenen Ehre wille dem Herrn dient, dann wird er ganz bald aufhören, dem Herrn zu dienen. Denn er hat dadurch gar nicht viel Vorteile. Im Gegenteil, er kriegt Schramme ab, ja. Er wird ins Gefängnis geworfen, Apostelgeschichte, er wird geschlagen, er wird also von den Geschwistern verdächtigt, das sehen wir dann Apostelgeschichte 14, 15, da kamen Leute zum Paulus und ich habe gesagt, ja, was ist denn mit dir los, du achtest ja gar nicht das Gesetz, nicht? Also die müssen sich beschneiden lassen, die können doch sonst gar nicht errettet werden. War das etwas, wo jetzt der Paulus groß dastand und er geehrt wurde? Ich glaube gar nicht, dass er in seinem Leben
so sehr diese Ehre, die wir ihm heute zuteil werden lassen, zu Recht zuteil werden lassen, mitbekommen hat. Ich denke, dass er in seinem Leben viel mehr mitbekommen hat davon, was es kostet, für den Herrn Jesus zu leben. Wie viel Entbehrung, Gefängnis, wie viel Kraft, Nerven, Anstrengung. Er kann mit jedem Mitfühler, der nervlich so angestrengt ist, dass er glaubt, gar nicht mehr arg viel mehr an Anstrengung ertragen zu können. Aber wisst ihr, ich habe in der Zeit, wo ich über den Paulus nun auch gesprochen habe, einmal diese Stelle mit euch durchgesprochen, wo der Paulus gesteinigt wurde und er ist aber nicht umgekommen. Sie dachte, er wäre tot und er steht auf und geht in diese Stadt zurück, wo sie ihn gesteinigt haben. Warum macht er das? Macht er das, weil er also zu den Leuten sagen will, also liebe Leute, ihr habt ja es gar nicht geschafft, nicht? Habt ihr noch ein paar Steine? Schaut, ich bin noch am Leben. Nein, das macht er nicht aus dem Grund. Aber was sieht er in dieser Stadt? Er sieht den Herrn Jesus und sein Werk. Er sieht den Herrn Jesus und sein Werk und geht aus dem Grund zurück in diese Stadt. Nicht, weil er dort geliebt wird. Nicht, weil er dort jetzt gerade eine ganz besondere Ehrerkennung bekommen hat, Auszeichnung, Medaille, Orden, gar nicht. Gar nicht. Muss man sich immer wieder sagen, es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Empfinden, es geht nicht um mein irgendwie, dass ich selber da auch mich wohlfühle. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht um meine Ziele. Paulus hat zum Beispiel einmal Mysien und andere gegen auch Bithynien aufsuchen wollen. Und der Heilige Geist hat es ihm verwehrt. Und dann war er mit Gottes Hilfe und seine Gefährte so weise, dass sie sagte, ja gut, dann gehen wir woanders hin. Dann kam der Mann aus Mazedonien und hat sie berufen. Es geht nicht um meine Ziele. Ich habe mir immer am allermeisten gewünscht, Pastor in einer freien Presbyterianergemeinde zu werden. Das war mein größter Wunsch, seitdem ich damals 1986, 85 diese Gruppierung kennengelernt habe. Bis heute höre ich gerne diese Botschaften und freue mich daran. Ich bin es nie geworden. Aber es geht auch gar nicht darum, dass meine Wünsche erfüllt werden. Sondern es geht darum, dass der Herr Jesus mit seinen Wünschen, mit seiner Absicht zum Ziel kommt. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Könnte man jetzt sagen, oh Herr, ich weiß noch was viel Besseres. Gib uns beide doch die Ehre. Kommt man noch besser weg? Weil das hört sich doch so feindlich an. Nicht uns, so Menschen verachten. Nicht uns. Oder? Aber es ist gar nicht Menschen verachten, sondern es ist die Aussage eines Kindes Gottes, welches sich kennengelernt hat. Und welches eines begriffen hat, wenn ich Ehre bekomme, das ist der Anfang vom Ende. Wenn ich gelobt werde, dann bin ich eigentlich wie auf dem 10-Meter-Turm und kurz davor, dass ich abstürze. Ich kenne das von mir. Nichts ist so schwierig, wie gute Zeiten zu haben, wo die also Arbeit ein Segen ist, wo man den Eindruck hat, der Herr gebraucht einen. Warum ist das so schwierig? Weil man ganz schnell abhebt. Warum gebraucht der Teufel das so gerne, dass er die Aufmerksamkeit von Tausenden von Christen auf einen Prediger, einen Missionar lenkt, um ihn zu stürzen? Der wird angerufen, der kriegt Briefe, der kriegt E-Mails, im Internet wird er seine Predigt tausendfach runtergeladen, der kommt sich bald vor wie jemand, der wie ein König ist. Nichts vermag so sehr uns zu zerstören, unsere Fähigkeit, dem Herrn zu dienen, unsere Fruchtbarkeit, unsere Gebräuchlichkeit, wie eine Ehre, die nicht Gott die Ehre gibt. Und deswegen ist das etwas, habt ihr das schon mal gebetet für euch? Das ist etwas, ein Vers, wo wir kennen. Aber habt ihr ihn auch schon gebetet, dass ihr sagt am Morgen, Herr Jesus, nicht, gib mir nicht heute die Ehre, sondern verherrliche du dich in meinem Leben. Gib mir nicht die Ehre, sondern verherrliche du dich in meinem Leben. Das ist ein Gebetsanliegen, was in die richtige Richtung geht. Ihm allein oder ihm sei die Ehre, sagt der Petrus. Und dann raube ich ihm nicht die Ehre, sondern ganz im Gegenteil. Ich sage, Herr, pass auf, wenn du mir zu viel Ehre gibst, das geht also schief. Das macht der Herr natürlich von sich aus nicht. Aber wir wissen es, dass andere Menschen und diese Welt es gerne macht. Ihm die Ehre zu geben. Luther sagte am Ende seines Lebens, was ist er mehr wie ein stinkender Madehaufe? Ich glaube, so irgendwie, wisst ihr das noch, wer hat das gesagt, stinkender Magenhaufe oder irgendwas sowas? Bitte?
Ein stinkender Madensack.
Madensack, ja, also. Warum sagt er das? Er sagt es, damit der Herr Jesus die Ehre bekommt. Nicht er, sondern der Herr Jesus Christus die Ehre bekommt. Luther ist für unser Genie zu Recht. Seine Fähigkeit, mit der Sprache zu arbeiten, die Luther-Übersetzung, ist eine wunderbare Bibelübersetzung. So viel hat er von dem Herrn Jesus tun dürfen. Aber nun steht er da und sagt, nicht ich möchte Ehre, sondern Herr, nimm du alle Ehre. Nimm du alle Ehre. Was bin ich? Was bin ich? Ich bin gar nichts. Ich möchte am Schluss noch mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr Jesus, nun haben wir heute nur uns angeschaut, was dir die Ehre raubt, hilft, dass wir nicht zu sehr entmutigt sind. Aber Herr, hilf uns auch, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie es mit unserem Herzen steht, wenn wir dich loben. Wie es mit unserem Dienst steht, wie wir dich und dein Haus ansehen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen, sagt der Psalmist. Herr, hilf, dass wir da wieder hinkommen können. Für uns zu Hause, wenn wir im Kreise der Familie dein Wort aufschlagen. In der Gemeinde, aber den ganzen Tag über. Ach, dass wir verstehen, Herr, dass die ganze Erde und ihre Fülle darin dir gehört. Und so darf alles ein Gottesdienst sein. Danke, Herr Jesus Christus, dass du, wenn du unsere Herzen aufscheuchst und unsere Herzen auferletzt, nur das eine Ziel hast, unsere Herzen zu reinigen, zu heiligen, zu verändern und umzugestalten. Deine Verletzungen, sie haben nicht den Zweck, uns zu zerstören, sondern den Zweck, uns zu segnen. So bist du gerade bei dem, der ein zerschlagenes und zerbrochenes Herz hat. Es gefällt uns nie, so zu leben, Herr. Wir wollen es immer schön und angenehm haben, und wir mögen es nicht, wenn es unangenehm und unbequem und beschwerlich ist. Aber wir wollen dir danken, dass dies der Weg ist, wodurch du dich verherrlichst, indem du uns inmitten all unserer Lasten rettest und trägst, bewahrst und auch verherrlichst. Nun legen wir uns in deine Hände. Lass es uns, Herr, in Gedanken, in unserem Herzen weiter ein Thema sein, mit dem wir uns beschäftigen, wie wir dir die Ehre geben können. Amen.